Also der Wolf ist schon darauf ausgerichtet, Gebiete zügig besiedeln zu können. Menschen und Wölfe sollten ihr getrenntes Leben haben. Also Schafe sind eine willkommene Zusatzbeute. Da haben die Menschen eben die Verantwortung, diese Tiere vor Wölfen zu schützen. Die normale Bevölkerung hat in der Regel wenig Berührungspunkte mit Wölfen. Und ich meine, hier gibt es jetzt eine Generation von Kindern, die kämpft gar nicht ohne Wölfe.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe jede Menge Fragen, weil ich Dinge verstehen oder einen neuen Blick darauf bekommen möchte. In diesem Podcast verabrede ich mich mit Wissenschaftlerinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, stelle meine Fragen und höre zu. Und ich lade Sie herzlich ein, das auch zu tun. Diesmal spreche ich mit Stefanie Kramer-Schad vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung und mit Gesa Kluth vom Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und Forschung in Deutschland. Wir sprechen über, Sie ahnen es schon, über Wölfe. Frau Kramer-Schad, wie viele Wölfe gibt es denn überhaupt in Deutschland?
Ja, es gibt ungefähr 150 Wolfsrudel. Und wenn man das hochrechnen könnte oder würde, dann würde man vielleicht jetzt so auf 1000, 1200 Tiere kommen.
Weil so ein Rudel immer zwischen 5 und 10 Tiere hat.
Ja, das ist ganz abhängig davon. Es gibt natürlich auch jetzt Territorien, die nur mit Paaren besetzt sind. Aber ansonsten sind das Familienverbände.
Der Wolfsbestand wächst ja sehr, sehr rasch in Deutschland. Ich glaube, im Jahr 2000 hatten wir zum ersten Mal Nachwuchs bei Wölfen in Deutschland. Sie rechnen ökologische Dynamiken aus. Also Sie rechnen aus, wie stark der Wolfsbestand wächst und wie viel Potenzial er hat. Wie macht man sowas?
Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Also die Potenzialstudie, die Sie jetzt ansprechen, das ist eine rein räumliche Studie. Da haben wir im Prinzip verrechnet, wie jetzt Umweltvariablen und das Wolfsvorkommen in einem Modell vorhergesagt werden kann. Das haben wir dann getan. Wenn man jetzt im Prinzip die Dynamiken verstehen möchte, also die Ausbreitungsgeschwindigkeit oder die Besiedelungsgeschwindigkeit, dann müsste man demografische Faktoren noch mit einbeziehen.
Was heißt das, Demografie beim Wölfen?
Naja, sie müssen im Prinzip mit einbeziehen, wie sie sich fortpflanzen, wie viel Nachwuchs sie bekommen, wie der Nachwuchs überlebt, wie der Nachwuchs abwandert und neue Lebensräume besiedelt. Und da gibt es natürlich viele Faktoren, die mit reinspielen können, wie beispielsweise Mortalität jetzt an Straßen.
Also das sind Wölfe, die überfahren werden.
Genau.
Frau Kluth, Sie sind ja praktisch von Anfang an dem Wolf in Deutschland auf der Spur, vor allem in Sachsen und im südlichen Brandenburg. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Wie schnell wächst der Wolfsbestand?
Also es ist schon so, dass diese Wolfsrudel darauf ausgerichtet sind, jedes Jahr möglichst viele Welpen zu bekommen. Also oft sind das so 5 bis 8 Welpen, die geboren werden. Und die verlassen dann in der Regel am Ende ihres ersten Lebensjahres oder im zweiten Lebensjahr das elterliche Gebiet und wandern ab, können weite Strecken wandern, neue Gebiete erobern sozusagen und sich da dann niederlassen und sich wieder fortpflanzen. Also der Wolf ist schon darauf ausgerichtet, Gebiete relativ zügig besiedeln zu können, neue Gebiete gut besiedeln zu können. Und deswegen kann also ein Teil von Deutschland, wo jetzt noch keine Wölfe sind, kann relativ schnell mit Wolfsrudeln dann bedeckt sein. Sie breiten sich in der Fläche sehr stark aus. Wenn man dann aber über viele Jahre in einem Gebiet Wölfe hat, dann nimmt der Bestand da nicht mehr zu. Also dann ist das flächendeckend mit Wolfsterritorien besetzt und dann bleibt es eigentlich mehr oder weniger auf dem gleichen Level.
Seit dem Jahr 2000 haben Wölfe in Deutschland praktisch den kompletten Bereich der neuen Bundesländer besiedelt. Sie haben Niedersachsen auch besiedelt. Sie kommen in fast allen Bundesländern jetzt vor. Was ist das Potenzial für den Wolf in Deutschland?
Also es ist eigentlich ja auffällig, dass nach 20 Jahren Ausbreitung sie immer noch weitgehend den Osten und den Norden von Deutschland besiedeln, also dass diese Ausbreitung in den Süden und den Westen noch nicht so stattgefunden hat. Das ist eine auffällige Beobachtung, aber man merkt, dass das jetzt immer weiter fortschreitet, dass immer vermehrt einzelne Vorkommen auch im Süden und Westen sind. Und das sieht man ja im Habitatmodell von Frau Kramer-Schad, was wir vorhin angesprochen haben, sieht man das ja sehr gut, dass diese Ausbreitung in den Süden und in den Westen auf jeden Fall bevorsteht, weil dort auch gute Habitate zu finden sind und die Wölfe sich dort auch genauso wohlfühlen werden auf Dauer wie im Nordosten.
Der Westen, Frau Kramer-Schad, ist viel dichter besiedelt. Es gibt viel mehr Straßen. Also die Lebensräume für Wildtiere sind viel stärker durchbrochen. Was heißt das?
Ja, das ist schwer, das so ad hoc zu sagen. Wie gesagt, es kommt drauf an, wie hoch dann zum Beispiel die Todesrate ist, wenn Wölfe jetzt vermehrt auf Straßen überfahren werden. Es kommt natürlich auch jetzt drauf an, wie zum Beispiel die Beutetierdichten sind in den verschiedenen Gebieten. Letztendlich also spielen die räumlichen Gegebenheiten jeweils vor Ort dann damit rein, wie das Potenzial sein könnte, wie sich Wölfe dann dort ansiedeln.
Was heißt Beutetierdichten? Was frisst denn so ein Wolf?
Genau, also Rehe sind die Hauptbeute in fast allen Rudeln in Deutschland oder in fast allen Territorien, wo Wölfe leben. Und manchmal ist es eben auch recht viel Wildschwein vertreten, manchmal auch Rotwild oder Dammwild. Aber auf jeden Fall diese großen Schalenwildarten, ne, das ist die Hauptbeute des Wolfes und davon leben sie. Das ist für sie wichtig, das vorzufinden.
Und welche Rolle spielen Schafe?
Also Schafe sind eine willkommene Zusatzbeute oder generell, sag ich mal, die Nutztiere des Menschen, also in erster Linie Schafe und Ziegen, weil die genau ins Beuteschema passen. Die sind relativ klein, aber dafür auch oft ja gut genährt und wenig wehrhaft. Eine erstmal attraktive Beute für Wölfe, aber auch größere Nutztiere des Menschen können in Einzelfällen zur Beute von Wölfen werden. Das heißt, da haben die Menschen eben die Verantwortung, diese Tiere vor Wölfen zu schützen, weil die sich oft nicht selber gut schützen können. Und das ist eben eine ganz entscheidende Herausforderung eigentlich im Zusammenleben zwischen Menschen und Wölfen, dass die Nutztiere des Menschen vor Wölfen geschützt werden müssen, damit die Wölfe sich eben an die Wildtiere halten, die sie sozusagen ja aus Sicht des Menschen natürlich nutzen können, ohne dass es zu größeren Problemen kommt.
Ich frage das, weil Sie eben gesagt haben, wenn eine bestimmte Wolfsdichte erreicht ist in einem Gebiet, dann nimmt der Bestand nicht mehr zu. Und man könnte ja umgekehrt sagen, wenn sich Wölfe weitere Nahrungsquellen erschließen, zum Beispiel eben die Nutztiere des Menschen, dann ist das Nahrungsangebot ja wieder unbegrenzt.
Genau, aber das ist ja letztendlich die Situation, also dass die Wölfe in Deutschland ein großes Nahrungsreservoir an den Wildtieren haben. Also das ist überall in Deutschland sind die Wildtierdichten so hoch, dass die Wölfe erstmal eine sehr gute Möglichkeit haben, sich übers Jahr zu ernähren, auch ihre Jungen zu ernähren. Und die Nutztiere des Menschen kommen dann praktisch noch als weitere Option dazu, die Wölfe eben besonders dann gerne nutzen, wenn sie relativ problemlos an die Tiere rankommen. Also wenn sie keine Hürden überwinden müssen im Sinne von Elektrozäunen zum Beispiel. Also wenn ein Schaf hinter einem Zaun steht und der Wolf dann erstmal einen Schmerz erfährt, bevor er an das Schaf rankommt, dann ist es eben eine viel unattraktivere Beute als ohne dieses Hemmnis. Und das heißt, die Wölfe können in Deutschland sehr gut ihre Nahrungsbasis finden ohne Nutztiere des Menschen. Aber wenn wiederum Nutztiere zur Verfügung stehen, dann ist es für den Wolf eben auch attraktiv, da zuzugreifen.
Wie verändert sich denn die Natur, wenn der Wolf zurückgekommen ist? Gibt es dann weniger Rehe, weniger Hirsche, weniger Wildschweine?
Also das mit der Regulation von Beutetieren, das ist ein ganz schwieriges Thema. Bei so hohen Beutedichten, wie sie jetzt in Deutschland vorkommen, ist das eher unwahrscheinlich, dass so ein Prädator wirklich einen erheblichen Effekt haben kann. Also es sind hauptsächlich auch indirekte Effekte jetzt. Man spricht von sogenannten Kaskadeneffekten, also dass zum Beispiel durch eine gewisse Reduktion jetzt von den Beutetieren sich die Vegetation regeneriert oder
weil Rehe, verändert. Wenn sie oft vorkommen in einem Wald, die Triebe der jungen Bäume fressen und den Baumbestand niedrig halten, wenn es weniger Rehe gibt, weil mehr Wölfe Rehe fressen, gibt es mehr Bäume.
Genau, also es gibt diesen Spruch, wo der Wolf ist, kommt der Wald. Also die Baumverbissschäden, sagt man, nehmen ab.
Wenn wir nochmal auf das Potenzial und auf Ihre Potenzialstudie schauen, Sie haben ja im vergangenen Jahr dann gesagt, ja, eigentlich kann der Wolf überall in Deutschland leben. Er wird auch möglicherweise irgendwann in Deutschland leben. Was kann man denn überhaupt so ad hoc sagen? Wann wird es soweit sein? Wie wird sich der Wolf eben etablieren?
Ja, wie gesagt, das ist jetzt so ad hoc schwer vorauszusagen, weil das sind ja dynamische Effekte und meistens sind sie auch nicht linear. Also das heißt, ich kann jetzt nicht die letzten 20 Jahre Ausbreitung einfach auf den Rest von Deutschland hochskalieren. Weil möglicherweise, wie Sie das ja auch schon angedeutet haben, möglicherweise nimmt die Mortalität auf Straßen zu, mehr Jungtiere werden überfahren. Vielleicht nimmt auch der Widerstand in der Bevölkerung zu oder was auch immer. Oder es gibt ein paar schlechte Jahre, die sich vielleicht auch mal in einer gewissen Weise auf die Beutetierdichte auswirken können. Und dann verlangsamen sich solche Prozesse ganz schnell. Also ich kann Ihnen jetzt so ad hoc keine Prognose geben, dass das in 10 oder 20 Jahren sein wird.
Am Anfang hat man das ja so diskutiert, dass man gesagt hat, möglichst dünn besiedelte Gebiete, Wölfe waren auf Truppenübungsplätzen, glaube ich, zuerst, auch dann heimisch und haben sich dort etabliert. Man hat das Wolfserwartungsland polemisch genannt, also strukturschwache Gegenden. In strukturstarken Gegenden würde der Wolf aber dann öfter den Menschen begegnen.
Also ich muss da nochmal ganz kurz was sagen, also weil es war letztendlich so, dass auch dieser Begriff des Wolfserwartungslandes, das war eigentlich so Bereiche, in denen man schon einzelne Nachweise hatte, wo immer mal irgendwie ein einzelner Wolf aufgetaucht ist, aber es gab eben keine dauerhafte Besiedlung. Ne? Also dass man eigentlich gesagt hat, bestimmte Bereiche, da gibt es schon Wölfe und in anderen Bereichen, da merkt man immer mal, ach Mensch, ja hier, da kommt immer mal einer vorbei, aber es hat noch keine Etablierung gegeben. Also das ist ja eine sinnvolle Herangehensweise gewesen, dass die Bundesländer oder auch die Bereiche, wo öfter mal durchziehende Wölfe aufgetaucht sind, dass sie dann gesagt haben, Mensch, wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen schon Maßnahmen ergreifen, eben zum Beispiel die Tierhalter schon mal praktisch darauf einstimmen, dass Wölfe kommen können und uns schon mal überlegen, mit welchen Maßnahmen können wir die Tierhalter unterstützen und sowas, wie können wir die Bevölkerung schon mal aufklären. Und natürlich hat man das eher in Bereichen gemacht, wo man eben durch so Einzelfälle damit gerechnet hat und nicht unbedingt im Ruhrgebiet, sag ich mal. Aber es war eigentlich, finde ich, eine ganz sinnvolle Herangehensweise, da schon mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen und nicht immer erst abzuwarten, aha, bis dann eben das erste Rudel sich etabliert, dann schon mal so ein bisschen versuchen, dem vorzugreifen, ne, und die Bevölkerung ein bisschen mitzunehmen und eine Idee davon zu entwickeln, ja, wo werden sie denn vielleicht auftauchen und dann zu reagieren.
Heulen Wölfe auch? Das ist ja so das, was man aus diesen großen Trapperfilmen kennt, dass da Wolfsrudel heulen, bevor sie sich über ihre Beute hermachen.
Genau, also die heulen auf jeden Fall. Also das gehört mit zu ihrem Wesen, mit zu ihrer Kommunikationsstrategie untereinander. Also sowohl innerhalb des Rudels heulen sie zum Beispiel, um sich zu verständigen, wo sie jeweils sind. Also sie heulen sich zusammen oder sie stimmen sich auf die Jagd ein. Auch das machen sie, indem sie gemeinsam heulen. Und es dient aber eben auch der Kommunikation zwischen verschiedenen Rudeln oder Territorien, sodass eben dann zum Beispiel ein Rudel einem Nachbarrudel mitteilt über das Heulen. Wir sind ganz viele, wir haben den Anspruch, hier dieses Territorium zu besetzen. Bleibt mal schön weg, so ungefähr. Sie verwenden das Heulen durchaus, um zu kommunizieren, auch in Deutschland. Aber es ist eben jetzt nicht so das Häufigste, was man von Wölfen berichtet kriegt in Deutschland. Also es ist eher mal, dass man Wölfe sieht oder dass man Spuren findet oder Losungen eben, als dass man das Heulen hört. Das ist, denke ich, in bergigen Gebieten scheinen die Wölfe das noch häufiger einzusetzen, beziehungsweise die Menschen hören es einfach weiter als bei uns im Flachland.
Frau Kramer-Schad, wenn wir demnächst noch mehr Wölfe in Deutschland haben werden, dann stellt man sich ja so ein bisschen die Frage am Rand von Städten, da sieht man heute nachts oder abends die Füchse laufen, man sieht eben auch Wildschweine in den Städten, die sich da ernähren und die da möglicherweise auch inzwischen fest leben. Wird das beim Wolf auch passieren?
Ja, ich würde sagen, das ist vielleicht auch so, je nach Ballungsraum, also wenn genügend große Wälder drumherum sind, würde ich das nicht ausschließen, dass auch mal Wölfe durchziehen. Aber dass sich jetzt so der Wolf im Grunewald fest etabliert, das kann ich mir nicht vorstellen. Er würde, glaube ich, auch gar nicht gelassen werden und es ist doch dann einfach durch den Menschen viel zu stark gestört. Aber also es kann durchaus auch mal vorkommen, wie das ja auch passiert ist, als in Adlershof eine Wölfin mal durchgelaufen ist.
Das ist ein Stadtteil von Berlin. Verlieren Wölfe ähnlich wie andere Wildtiere dann auch die Scheu vor dem Menschen?
Also das Faszinierende bei den Wölfen ist ja eigentlich, dass sie, je näher sie zum Beispiel an Menschen rankommen, desto vorsichtiger werden sie oft. Ne? Also dass sie in Gebieten, wo sie damit rechnen, dass Menschen nicht aktiv sind, da sind sie eben oft viel entspannter oder auch tagaktiver und so weiter. Und in Gebieten, wo sie eben ständig mit der Präsenz von Menschen tagsüber rechnen, sind sie oft noch versteckter und vorsichtiger. Wobei da auch, also junge Wölfe auf Wanderschaft sind oft unbedarfter und werden auch öfter gesehen als jetzt erwachsene Wölfe, die ein Territorium haben, wo sie sich auskennen, wo sie einfach wissen, wie kann man den Menschen aus dem Weg gehen. Also deswegen ist das überhaupt nicht zu erwarten, dass Wölfe, nur weil sie Menschen öfter sehen, ihre Scheu verlieren in dem Sinne, dass sie dann zu Menschen hingehen oder an Menschen schnuppern oder was man sich vielleicht manchmal so vorstellt, was Hunde tun, sondern sie leben ihr Leben neben dem Menschen. Sie wollen eigentlich nichts vom Menschen. Sie haben damit gar nichts zu schaffen. Das ist für sie nicht interessant, Menschen näher auszukundschaften. Es sei denn natürlich, man präsentiert ihnen Futter. Das darf man natürlich auf jeden Fall nicht tun, also dass man dann eben im Garten Fleischabfälle auf den Kompost wirft oder sowas. Das sollte man definitiv sowieso nicht tun, aber eben auch nicht für Wölfe, sondern Menschen und Wölfe sollten ihr getrenntes Leben haben, aber das kann räumlich sehr nah beieinander sein, ohne dass die Menschen davon viel mitkriegen oft. Ne? Also das kann gut funktionieren und es ist auch nicht so, dass Wölfe dann anfangen, gefährlich zu werden, nur weil sie in der Nähe von Menschen sind. Also da hat man sehr viele Beispiele aus Europa, dass das nicht zu erwarten ist.
Wie ist das bei Ihnen? Sie untersuchen das ja auch.
Genau, also wir erleben das ja sozusagen einfach ständig dadurch, dass wir hier mitten im Wolfsgebiet leben. Teilweise haben wir eben auch einzelne Wölfe, die wir mit Sendern ausgestattet haben, wo wir dann genau nachvollziehen konnten, wie haben die sich verhalten oder wie oft sind die zum Beispiel auch in der Nähe der Dörfer unterwegs. Auch hier das Dorf, in dem wir wohnen, mitten im Wolfsgebiet sozusagen.
Das ist in der Lausitz.
In der Lausitz, genau. Ein kleines Dorf mitten im Wolfsterritorium. Und da kriegt man dann eben, wenn man ein Tier am Sender hat, also über so ein Halsband sozusagen mit Satellitensender, dann kriegt man eben mit, wo sie überall langlaufen und wie oft sie auch die Straße überqueren, zwischen den Dörfern, eben meistens dann nachts langlaufen, aber wie nah sie letztendlich den Menschen kommen, ohne dass es Sichtungen gibt. Das ist faszinierend.
Warum haben die Menschen dann so viel Angst vor Wölfen? Das ist ja gerade in den östlichen Bundesländern, vor allem in Brandenburg und Sachsen, ganz großes Thema, dass Menschen sich fürchten, dass sie natürlich, dass Landwirte um ihre Tiere fürchten, aber dass Menschen auch Angst haben.
Ehrlich gesagt, ist das in der Bevölkerung, ist das gar nicht so groß. Also wie gesagt, ich erlebe es ja selber. Ich bin ja selber auch Bürgerin, die hier lebt. Und die meisten Leute haben mit Wölfen gar nicht so viel zu schaffen. Die sehen mal einen Wolf, der über die Straße läuft, wenn sie im Auto vorbeifahren. Und es ist eine große Gewöhnung, auch gerade bei den Jüngeren. Ich meine, hier gibt es jetzt eine Generation von Kindern, die kämpft gar nicht ohne Wölfe. Im Großen und Ganzen werden die Leute mit der Zeit entspannter, was aber nicht bedeutet, dass nicht die politische Auseinandersetzung über Wölfe intensiv geführt wird. Und das ist auch natürlich aus der Jägerschaft oder aus den Tierhaltern natürlich Vorbehalte gibt und auch ernstzunehmende Probleme gibt, die man angehen muss. Aber die normale Bevölkerung auf den Dörfern hat in der Regel wenig Berührungspunkte mit Wölfen. Und da kann man auch nicht sagen, dass die jetzt alle wahnsinnig viel Angst vor Wölfen hätten. Also das ist zumindest nicht mein Erleben hier in Sachsen.
Das ist ja ein Kneipenspruch in Brandenburg und in Sachsen, der heißt: Schießen, scharren, schweigen, wenn es zum Wolf kommt. Also Wilderei, der Wolf ist ein geschütztes Wildtier, er darf nicht gejagt werden. Ist das eine Strategie und auch eine Haltung, die man auf die Dauer durchhalten kann, wenn es auf einmal dann doch Probleme gibt? Zum Beispiel eben mit Wölfen, die sich daran gewöhnen, dass da Schafe sind und die den Elektrozaun dann auch überwinden.
Also nee, es ist letztendlich so, dass man das Wolfsmanagement in Deutschland hat, was es ja in jedem Bundesland gibt, dass man sozusagen Managementpläne hat, in denen auch geregelt ist, unter welchen Bedingungen werden einzelne Wölfe wirklich von den Behörden getötet. Und das hatten wir hier in Sachsen zum Beispiel vor ein paar Jahren mit einem einzelnen Wolf, der hatte so viele Schmerzen beim Laufen, also er hatte offenbar eine Entzündung, sodass er wirklich sehr schwer nur noch irgendwie effizient jagen konnte. Und der hatte dann eben in zwei Fällen zum Beispiel Hunde getötet, an die er rangekommen ist in der Nähe von Häusern. Und da war dann ganz klar, dass man das nicht akzeptieren würde, dass ein Wolf auf Grundstücke geht und dort Hunde tötet. Oder eben auch einmal hat er einen Kaninchenstall zum Beispiel aufgebissen. Und dieses Tier wurde dann von Behördenseite aus mit Ausnahmegenehmigung getötet. Also das ist ja etwas, was man auf jeden Fall tun kann als Management, das ist auch geregelt, das ist auch klar, dass man solche Verhaltensweisen bei Wölfen nicht akzeptiert. Aber insgesamt geht es schon darum, dass man natürlich durchsetzen muss, dass Recht und Ordnung herrschen, ne? Dass also illegale Tötungen nicht akzeptiert werden können und auch nicht das Mittel der Wahl sein können, sondern dass man die Regeln im Zusammenleben mit den Wölfen definieren muss auf Grundlage von Recht und Gesetz.
Dann würde man, wenn man einen Strich drunter macht, sagen: Der natürliche Wolfsbestand und der in Anführungszeichen nicht verhaltensauffällige Wolfsbestand reguliert sich von alleine. Und wenn es zu viele Wölfe in einem Territorium gibt, dann wandern die überzähligen Wölfe, nämlich der Nachwuchs, ab und sucht sich ein neues Territorium und man jagt, schießt nur die Wölfe, die zu Problemwölfen werden.
Das ist exakt die Herangehensweise in Deutschland und eben auch die, die vor dem rechtlichen Hintergrund, dass die Tiere so streng geschützt sind, gedeckt ist von dem strengen Schutz.
Frau Kluth, Frau Kramer-Schad, ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.